Kino oder Couch wird euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinister. In unserer Jahresabschlussfolge von Kino oder Couch haben wir heute über eine tolle Serie gesprochen. Welcome to Wrexham, die in die zweite Staffel geht. Eine Doku-Serie über einen Fußballverein, den sich Ryan Reynolds geleistet hat mit seinem guten Freund Rob. Die spielen in der 5. wallisischen Liga und was da passiert, ist richtig toll. Außerdem Next Go Wins, ebenfalls eine wahre Geschichte aus der Fußballwelt, eine Komödie inszeniert von Taika Waititi, sollte man sich angucken, erinnert wirklich schön an Cool Runnings und dann natürlich unsere Tops und Flops aus 2023 und die Vielfalt und Hülle und Fülle an Filmen, die 2024 starten und auf die wir uns ganz besonders freuen. Jetzt reinhören, viel Spaß. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino oder Couch zwischen den Feiertagen, wie man so schön sagt. Und wir hoffen, ihr sitzt jetzt irgendwo ganz gemütlich auf der Couch mit einer dicken Plauze, weil ihr so viel gegessen habt über Weihnachten, mit einem leichten Glimmer und seid froh, dass alle um euch rum weg sind. Ihr das genauso macht wie Tim und ich im Pyjama entspannen. Oder vielleicht seid ihr auf der Autofahrt. Auf jeden Fall hoffen wir, es geht euch gut. Ihr habt alles gut überstanden. Und Timmy, wir beide haben es gut überstanden. Es war wunderschön. Und ich glaube, es geht jetzt darum, dass wir mal so ein bisschen das Jahr Revue passieren lassen. Also filmisch und seriell. Und natürlich auch nach vorne schauen. Aber wir wollen aktuell direkt mit einer Serie starten, die wirklich sehr erfolgreich ist, sehr viel Spaß macht. Und vor allen Dingen, die dir sehr ans Herz gewachsen ist von einem Mann, der erfolgreich ja nicht sein kann. Und das ist der gute Ryan Reynolds.
Genau. Da gibt es eine Serie, die läuft bei Disney Plus und da startet jetzt die zweite Staffel. Das eine Serie, deren ja Staffelstart ich wirklich herbeigesehnt habe, weil ich die erste Staffel schon geliebt habe. Und das ist Welcome to Wrexham. Für alle, denen das nicht sagt. Es ist eine Doku-Serie und es geht um Ryan Reynolds, bekannter Hollywood-Star, und Rob McKenney. Oh Gott, ich kann diesen Nachnamen, kann immer diesen. Oh.
McKenney.
Lass uns einfach Rob sagen. Es geht um Rob und Ryan. Der gute Rob ist auch Schauspieler, hat eine kleine Rolle in der Serie It's Always Sunny in Philadelphia, also ist kein bekannter Star wie Ryan Reynolds. Die beiden haben sich aber zusammengetan, um in Wales einen Fußballclub zu kaufen. In der Arbeiterstadt Wrexham in Wales haben sie den Fünftligisten Wrexham AFC gekauft. Und mit dem Plan, diese Mannschaft zu neuen Erfolgen zu führen und ihn aus der 5. Liga erstmal in die 4. Liga zu bringen und dann weiter aufzusteigen bis hin, das ist das Ziel dann langfristig, bis hin irgendwann in die Premier League, die britische Premier League, die höchste englische Fußballliga. Und es ist einfach eine ganz wunderbare Doku-Serie, für die man gar nicht mal Fußballfan so sehr sein muss, sondern einfach diese vielen netten Charaktere, die in diesem Ort Wrexham leben, die für Fußball leben und und auch den Angang von McKenney und Ryan Reynolds, wie sie diesen Verein erfolgreich machen wollen, ist einfach wahnsinnig spannend.
Ja, das finde ich, und ich muss sagen, Ryan Reynolds ist für mich einer der sympathischsten Hollywood-Stars, die es gibt. Ich habe den schon mehrfach treffen dürfen und es ist wirklich immer wieder eine Wonne. Also Nummer 1 ist der Typ wirklich lustig. Nummer 2 ist der sehr, sehr smart. Nummer 3 ist das einfach ein sehr attraktiver Mann auch noch zusätzlich. Und der ist für jeden Gag zu haben und hat ja nächstes Jahr, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, auch noch einen großen Filmstart vor sich, auf den ganz viele sich freuen. Aber ich finde, das Tolle an dieser Doku ist, dass du ihn halt nicht als Schauspieler siehst, sondern als Typ.
Genau.
Ne? Also, und der ist auch in seinen Emotionen so ehrlich, also wie er auf die Sachen reagiert, wie er sich ärgert, wie er sich freut und dann mit seinem Best Buddy. Also ich hätte auch Bock mit dir, ich glaube, wir können uns leider keinen Fußballligisten leisten, sondern vielleicht so ein Hallenheimer-Team oder sowas, dass wir aus der 10. Liga nach oben führen. Aber das finde ich schon cool. Also, weil ich finde, diese Dynamik mit dem Rob ist nochmal eine andere, weil du ihn, finde ich, da auch nochmal persönlicher kennenlernst.
So ist es, genau.
Weißt du, was ich meine? Also, und er ist einfach, ich finde ihn einfach super sympathisch.
Super sympathisch. Und vor allen Dingen, es läuft natürlich, wie wir uns alle vorstellen können, beim Fußballclub Wrexham nicht alles gut. Ja, die verlieren, obwohl man einen neuen Trainer hat, neue Spieler geholt hat, verlieren die trotzdem. Und wie die beiden aber auch mit diesen Rückschlägen umgehen und Rückschläge, die sie in den ersten Schritten auch viel Geld kosten. Ja, also nur ein Beispiel. Dann haben sie neuen Rasen legen lassen in dem Stadion, was übrigens, glaube ich, das Stadion von Wrexham ist das älteste Stadion, Fußballstadion der Welt, im Profibereich zumindest.
Okay.
Dann haben sie einen neuen Rasen reinlegen lassen und der ist aber Schrott. Also der nach einem Spiel sieht der schon völlig umgegraben aus und hat 100.000 Pfund gekostet. Jetzt muss ein neuer Rasen rein, also der alte raus, neuer rein, nochmal 100, 150.000 Pfund on top. Und das ist einfach, da sieht man mal, wie viel Geld auch weggeht, wenn man sich in der Welt des Profifußballs irgendwie beweisen will, wie viel man da reinpacken und investieren muss. Und wie gesagt, es läuft nicht alles immer so, wie sie sich das vorstellen. Und die Art und Weise, wie beide damit umgehen, mit viel Humor, aber auch mit einfach dieser Leidenschaft, das ist ganz toll anzugucken. Und ich habe am Anfang, als ich die Story gelesen habe, ich gedacht, das ist so ein reiner Marketing-Gag von Hollywood-Leuten irgendwie, die jetzt irgendwie da sich da einbringen wollen, weil das muss man auch dazu sagen. Also beide haben keine Ahnung von Fußball so richtig. Ne? Also dem muss Fußball erst erklärt werden am Anfang der ersten Staffel. Aber die nehmen das ernst. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das ist jetzt nicht nur so eine Spielwiese für sie, wo sie sich da ein bisschen austoben und wenn es nicht funktioniert, dann machen sie wieder einen Abgang, sondern die wissen schon, dass sie eine Verantwortung da den Menschen und der ganzen Stadt Wrexham auch gegenüber haben, dieses Projekt voranzutreiben. Und das ist ja dann das finde ich so faszinierend. Und das würden wir beide, glaube ich, nicht hinkriegen, mein Lieber, auch mit dem Heimatteam nicht, weil du bist zwar sehr viel berühmter als ich, aber du hast leider nicht die Berühmtheit eines Ryan Reynolds. Dieser Name,
zum Glück.
Wie der zieht, ne? Also was, die haben für diesen Verein Wrexham, ich glaube, 2,5 Millionen Euro bezahlt, um ihn zu übernehmen. Das haben sie an den Verein gezahlt. Aber beide haben alleine mit der ersten Staffel der Serie schon 3,2 Millionen eingenommen. Also nur mit der Ausstrahlung dieser Doku dazu. Und da ist jetzt nicht Werbegelder drin, ne? Also was sie alle, die haben über den Namen Ryan Reynolds natürlich auf einmal Sponsoren gewonnen für diesen Verein, die Wrexham sonst nie, ich meine, die spielen in der 5. Liga, die hätten sie nie bekommen. TikTok ist auf dem Trikot, Expedia und wer da alles drumherum ist irgendwie und Werbung jetzt damit machen will und wie viel Geld da reinkommt, ist schon
faszinierend. Ja, aber ich meine, guck dir mal die ganzen Influencer an. Knossi hat ein eigenes Team, Trimax spielt in einem Team mit, also das ist, glaube ich, das ist gar nicht schlecht. Also in Zeiten, in denen, sag ich mal, der Amateurfußball ja auch vom Deutschen Fußballbund immer mehr im Stich gelassen wird, ist vielleicht gar nicht gut, wenn du einen Gönner hast, der da mit einspringt und das macht. Also, wie gesagt, eine Serie, finde ich, die kann man sich angucken, auch wenn man nicht unbedingt ein Fußballfan ist.
Ja.
Ja, also, sondern weil es einfach um die Sympathiewerte von den beiden neuen Besitzern geht und natürlich auch darum, was perspektivisch alles möglich ist. Und bleiben wir vielleicht gleich mal beim Thema Fußball. Und bei jemandem, der keine Ahnung von Fußball hat. Und unserer wunderschönen Rubrik.
Ab auf die Couch. Die besten Family and Friends Filme für zu Hause. Präsentiert von Poco.
Und der Film nennt sich Next Goal Wins. Wir haben darüber schon gesprochen, weil im Dezember gab es ja die Premiere in Berlin, die ich moderiert habe mit Taika Waititi. Aber das ist wirklich ein Film, und das würde ich gerne nochmal sagen, den man Anfang des Jahres sehr schön genießen kann mit der ganzen Familie, weil es eine Sportkomödie ist, die auf einer wahren Geschichte beruht. Und zwar geht es um das amerikanisch-samoanische Fußballteam, die legendär verloren haben in der WM-Qualifikation damals gegen Australien mit 31-0. Immer noch hardcore das Ergebnis. Das wird mich auch fertig machen. Also alle drei Minuten ist, unter drei Minuten ist ein Tor gefallen. Und Taika Waititi hat das zum Anlass genommen und hat selber gesagt, und das hast du damals auch schon erzählt, er ist ja ein riesen Rugby-Fan, war ja auch bei der neuseeländischen Nationalmannschaft Backstage. Wir haben bei der Premiere Backstage auch ein bisschen drüber gescherzt. Dann meinte ich zu ihm, ja, und du gehst ja gleich auf die Bühne und erklärst dann die Abseitsregeln. Und er meinte so, I know what offside is. Und ich so, ja, ist ja gut. Er meinte so, aber kennst du die Rugby-Regeln? Und ich so, nicht. Und ich glaube, er war so ein bisschen angepiept, dass ich so ein bisschen Hops genommen habe. aber er ist schon crazy. Aber der Film ist so eine Art Cool Runnings, wenn ihr euch noch dran erinnert, ne? Also das
sehr, sehr cooler.
Genau, Film. Das jamaikanische Bob-Team und in diesem Fall halt auch das Team wider Willen, das von einem amerikanischen Coach, der dargestellt wird von Michael Fassbender, gecoacht wird, um sozusagen auf die Erfolgsspur zu kommen. Und es geht auch um eine Mitspielerin im Team, eine Transgender-Mitspielerin. Also das ist ein finde ich, wirklich interessante Geschichte und schön umgesetzt. Manchmal ist der Humor ein Ticken drüber, aber ich glaube, man braucht ja auch Leichtigkeit, um ins neue Jahr zu starten. Und insofern, Taika Waititi weiß, was er kann. Taika Waititi ist sich dessen bewusst, was manchmal ein bisschen zu viel wird, auch bei der Bühnenpräsentation. War es einfach so ein Ticken drüber manchmal. Aber es ist ein Film, den man sich auf jeden Fall im Kino anschauen sollte, der wirklich Freude macht. Weißt du, kennst du das? Vor allen Dingen im neuen Jahr ist es ja immer so, man hat so einen Durchhänger, ne? Irgendwie ist alle Feiertage jetzt fertig. Das neue Jahr steht an, es ist grau, meistens regnet es in Hamburg, sind 14 Grad, also es passiert gar nichts, kannst nichts machen. Und dann ins Kino gehen, so eine bunte Komödie sich reinpfeifen, das macht Bock.
Ja, so eine wunderbare Underdog-Geschichte. Ich liebe Sportfilme im Allgemeinen, ja. Egal welcher Sport es ist. Aber dann auch nochmal diese, eigentlich hatten sie keine Chance, Geschichten irgendwie, finde ich ganz wunderbar.
Ja, hier kann man dazu sagen, sie hatten wirklich keine Chance. Also, sie hatten danach auch nicht unbedingt eine Chance. Also, ich glaube, der Charme liegt noch an einer anderen Stelle. Also, denk jetzt nicht, wie in amerikanischen Filmen, sie verlieren 31-0 gegen Australien und gewinnen danach 45-0 gegen Australien. Das passiert nicht, aber der Film macht wirklich Freude und den können wir euch nur ans Herz legen. Und vielleicht kommen wir damit direkt auch gleich schon zum Jahr 2023, das sich jetzt sehr langsam, aber stetig dem Ende zuneigt. Und lass uns einmal ganz kurz, bevor wir über die Highlights sprechen des Jahres, über die Lowlights sprechen. Und da gibt es zwei Filme, die ich ganz besonders gerne nennen möchte. Aber hast du denn
Lowlights? Ich glaube, einen errate ich.
Ja, okay, dann rate mal.
65 oder 65?
Alter, danke. Du kennst mich zu gut. Dieser Film ist das Schlechteste, was ich jemals gesehen habe. Also Leute, ganz im Ernst, wenn ihr jetzt Zeit habt und ihr findet auf irgendeinem Streamer den Film 65 oder 65 mit Adam Driver, don't pay for it.
Der eigentlich so ein toller Schauspieler ist, Adam Driver. Ich finde, das ist ein toller Schauspieler, cooler Typ, aber ja.
Ey, der Film, also es geht darum, er ist Astronaut und fliegt mit einem Raumschiff und kommt, ich hab's schon wieder vergessen, kommt in irgendeine Zeitschleife und landet auf der Erde vor 65 Millionen Jahren, beziehungsweise ist keine Zeitschleife, sondern ich glaube, es ist einfach die Vorgeschichte dessen. Auf jeden Fall landet er zu der Zeit der Dinosaurier auf der Erde und ist nicht der einzige Überlebende, sondern ist noch ein kleines Mädchen, die will er retten und muss zur Raumkapsel durchkommen und sich gegen Dinosaurier und dem drohenden Meteorit, der die Erde zerstören will, soll. Nee, der Meteorit, der sozusagen die Dinosaurier auslöscht, ne?
Ja.
Muss er schaffen, zum Raumschiff zu kommen. Ey, was für ein Scheiß. Ey, also ganz im Ernst, ich bin immer wieder aufgestanden und habe irgendwas anderes gemacht, bin zurückgekommen und habe dann auf eine Leinwand gestarrt, die so ein Farbklecks war, der nur dunkel gewesen ist, Special Effects schlecht. Ich glaube, dass Adam Driver auch von Tag 1 gemerkt hat, Alter, was mache ich hier? Weil der ist so lustlos dabei, also der ist so lustlos. Guckt ihn euch nicht an. Also Nummer 65 und dann komme ich von 65 zu Nummer 10. Und da würde ich gerne Fast and the Furious 10 ansprechen. Und ich weiß, es gibt ganz viele da draußen, ihr guckt euch das alles an. Alles gut. No hard feelings. Aber Leute, könnt ihr bitte aufhören, Fortsetzung von diesem Franchise zu drehen? Weil ich fand es ja zwischendurch ganz lustig, weil es so absurd wurde, ne? Als sie dann auf einmal mit dem Auto im Orbit waren, ne? Und dann eingefroren sind und auch Dwayne The Rock Johnson hält ein Torpedo auf und lenkt ihn um vom U-Boot. Okay, ist alles gut. Aber dieser Film, also Jason Momoa hatte, glaube ich, Spaß bei den Dreharbeiten, aber das ist total schlecht. Das ist richtig schlecht. Oder wie siehst du das?
Ich bin bei dieser Serie oder bei diesem Franchise schon bei Teil 7 oder 8 ausgestiegen, weil es mir einfach zu blöd wurde. Einfach, das ist der Punkt. Es gibt halt, man kann Actionfilme machen mit einer guten Story auch und mit guten Dialogen. Und es muss nicht einfach so platt und albern sein. Und ich habe bei den Filmen nach 5 Minuten kann ich schon wieder abschalten, weil die Dialoge und das alles so dämlich ist und alles so
überzogen. Aber ich verstehe es nicht. Ich sehe es genauso wie du. Die Dinger kosten 200 Millionen Dollar.
Genau.
Für diese ganzen Action-Szenen. Dann wird in Rom gedreht, dann ist da so eine rollende Bombe, die an der spanischen Treppe, das ist, und Jason Momoa steht immer nur da und jubelt und freut sich und du sitzt nur da und denkst so, warum? Warum? Und dann, ich habe ein Interview gelesen mit Jason Momoa, wo er gesagt hat, ich hatte so viel Spaß, die Figur zu entwickeln, die Kostüme und mein Custom-Made-Motorrad. Und dann denkst du, ja.
Welche Figur?
Ja, und das habe ich gedacht, aber auf der anderen Seite habe ich auch gedacht, ja, okay, kann ich verstehen. Du kriegst viel Geld, bist an geilen Orten, machst so eine crazy Rolle, aber und nächstes Jahr kommt ja, glaube ich, der Fast and the Furious 11 raus.
Ja. Und es wird wieder erfolgreich sein. Hört damit auf, sage ich. Aber auch
ein Flop für dich.
Ja, ganz kurz noch, auch ein Vin Diesel, ja, das ist einfach kein Schauspieler. So sehr der sich bemüht, der wird nie ein Schauspieler werden. Und ich mag Action und ich finde auch die Action teilweise in Fast and the Furious gut. Also das ist aber fürs Gesamtkonzept reicht es einfach nicht, irgendwie nur mit Autos durch die Gegend zu jagen, irgendwie um möglichst viel explodieren zu lassen, sondern es braucht auch ein bisschen Story und es braucht auch irgendwie so nicht immer diese ganzen albernen Dialoge. Es ist wirklich, ich finde es teilweise körperliche Schmerzen, wenn Vin Diesel da steht und diesen Schwachsinn von sich gibt.
Ja, aber auch wie, das sagst du ja, ich finde ja Schwachsinn manchmal auch total unterhaltend, aber die haben sich selber überholt. Die haben nicht mehr die Reflexion auf das, was sie da tun. Weißt du, was ich meine? Also
genau.
Die hinterfragen gar nicht, was für einen Scheiß die da mittlerweile drehen. Und das ist so schade, weil sie hätten es ja stoppen können, rebooten und nochmal neu machen können. Aber da gibt's ja überhaupt gar kein Interesse dran. Aber gibt's denn,
Und das Erstaunliche finde ich da dran, und dann komme ich gleich zu meinem schlechtesten Film. Das Erstaunliche finde ich dran, die haben mit diesem Franchise wirklich eine Gelddruckmaschine. Und da dann aber so lax mit umzugehen und einfach irgendwie so Schrott nach Schrott rauszuhauen, anstatt sich ein bisschen mehr Gedanken zu machen, finde ich echt erstaunlich. Also wenn man sich jetzt so die Macher des der Bond-Filme anguckt, wie viele Gedanken die sich machen, irgendwie wohin diese Serie oder diese Reihe in Zukunft gehen soll. Mission Impossible, Tom Cruise ist da, glaube ich, hat da sehr die Hand drauf, zu gucken, dass da vernünftig mit umgegangen wird oder beziehungsweise dass sich über Jahre noch als erfolgreiche Reihe irgendwie auszahlt. Haben die hier offenbar nicht, weil es ist wirklich, ich finde es sehr hingerotzt alles.
Ja, vor allen Dingen sich auch gar nicht in Frage zu stellen und sowas. Aber wie gesagt, lass uns über positive Sachen sprechen. Aber vielleicht sagst du noch mal dein absoluter Flop.
Es gab ja, muss man wirklich sagen, die sind ein bisschen die Streamer wie Netflix und Co. auch schuld dran. Ich fand, es gab dieses Jahr sehr, sehr viel Schrott. Das muss man einfach erstmal sagen, weil alle getrieben sind von dem Punkt, möglichst viel Content rauszuhauen. Und jede Woche müssen mindestens 10 neue Sachen starten bei den Streamern. Und da bleibt natürlich die Qualität dann irgendwann auch auf der Strecke. Deshalb fand ich es relativ schwierig zu sagen, so was sind jetzt die schlechtesten Sachen, irgendwie, weil ich auch wirklich so viel schlechtes Zeug gesehen habe, so viel vertane Lebenszeit. Aber hast du... Weil du bist ja ein großer Horrorfan auch. Hast du den Film, weil da habe ich mich wirklich gefragt, was denken sich Leute dabei? Und das Ding ist auch noch erfolgreich gewesen. Das ist das Schlimme, was mich wirklich traumatisiert hat. Das ist Winnie the Pooh, Blood and Honey.
Oh, ich habe das gelesen in meiner Lieblingsfilmzeitschrift Total Film. Und da haben die gesagt, das ist der größte Schrott aller Zeiten.
Also man muss sich Folgendes erstmal bewusst machen. Die Story von Winnie the Pooh, Blood and Honey ist, dass die Kinderfigur Winnie the Pooh, also der Bär, wird von seinen den Menschen, die mit denen er damals zusammen gelebt hat, dem kleinen Jungen, wird er zurückgelassen im Wald. So und das traumatisiert Winnie the Pooh so, dass er dann auf Rache sinnt und dann geht ja ein Abschlachtfest los und er will alle umbringen. So ist erstmal von der Story her schon völlig gaga, aber was sich die Leute, die diesen Film gedreht haben, dabei gedacht haben, dass sie diese Figur von Winnie the Pooh, du siehst, dass es ein Mensch ist, der so eine komische Plastikbärenmaske aufhat, ja? Also, das ist von den Special Effects und Maskenbildner, also Maskenbildner gab's, glaube ich, gar nicht in diesem Film. Es ist so schlecht und so billo alles gemacht. Aber und deshalb ist er bei mir auf Platz 1 auch. Das Ding ist trotzdem so ein unfassbarer Erfolg gewesen, zumindest in den USA, dass die jetzt einen zweiten Teil davon drehen werden auch.
Wirklich?
Ja.
Aber das ist genauso wie diese Kack-Horrorserie Terrifier.
Oh ja,
furchtbar. Da gibt's ja angeblich auch einen dritten Teil von. Der war so, also ganz im Ernst, der war so sinnlos und quatschig. Und genauso klingt auch Winnie the Pooh. Also werde ich mir nicht reinpfeifen. Und insofern danke, dass du es nochmal bestätigt hast.
Ansonsten bei mir auch, das muss ich einmal nochmal loswerden auf der Liste, ist auch ein Film von einem Streamer von Netflix, Heart of Stone. Haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Mhm. Sozusagen das weibliche Pendant zu Mission Impossible mit Gal Gadot in der Hauptrolle und Matthias Schweighöfer als IT-Experte, der Agentin Gal Gadot bei ihren Aufträgen hilft. Und ich habe es in einer der letzten Folgen schon gesagt, ich schätze Matthias Schweighöfer sehr. Es ist unfassbar, wie erfolgreich der mit allen Sachen ist, die er macht. Und das gönne ich ihm wirklich mit vollstem Herzen. Er wird höchstwahrscheinlich viel Geld für diesen Film bekommen haben. Und mich würde wirklich interessieren, ich würde Matthias Schweighöfer gerne mal in ein paar Jahren fragen, wenn er ganz offen darüber sprechen kann, wie er den selbst gefunden hat.
Ja, also ich glaube, das große Problem ist, das haben sie jetzt ja zweimal versucht mit Gal Gadot, Heart of Stone und der andere war ja Red Notice.
Ja, genau.
Ich finde es ja grundsätzlich gut, wenn man die Idee hat, ein neues Franchise aufzubauen, aber der Antrieb, ein neues Franchise zu kreieren, darf nicht sozusagen Basis für die Geschichte sein, sondern man muss sich überlegen, was will ich mit der Geschichte erzählen und was macht da wirklich Sinn. Und das ist bei beiden Filmen so ein bisschen unten runtergeraten und macht nicht so richtig viel Bock und Spaß. Aber wie gesagt, Hit and Miss und da war eine ganze Menge dabei. Aber vielleicht kommen wir einmal zu den Hits. Also neben, sag ich jetzt mal, den offensichtlichen Barbie, Oppenheimer, Guardians of the Galaxy 3, Killers of the Flower Moon. Gibt es da Filme, die für dich auch rausstachen 2023?
Klar, da haben wir die offensichtlichen großen Kinokracher. Man muss, finde ich, auch sagen, dass die Streamer in diesem Jahr auch echt viele, viele gute Sachen auf den Markt gebracht haben, die mir wirklich ausgesprochen gut gefallen haben. Also zum Beispiel den zweiten Teil von Tyler Rake Extraction fand ich einfach einen hammermäßigen Film. Also für mich eigentlich der Actionfilm des Jahres. Du durftest ihn ja zum Glück auf der großen Leinwand sehen. Ich habe ihn ja nur im Fernsehen sehen können. Aber für mich im Bereich Action ist das auch besser als John Wick 4, den ich auch gut fand, der ja auch in diesem Jahr rausgekommen ist. Ist das eigentlich irgendwie der Actionfilm des Jahres gewesen.
Also ich fand den auch super. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, das war ja beim ersten Teil schon so, ist einfach straight, ne? Also es wird einfach gesagt, so ist das und das passiert und dann damit geht's ab. Und jetzt, man war ja vorhersehbar, dass am Ende des ersten Teils, dass er nicht stirbt, sondern dass es weitergeht. Was mich ein bisschen gestört hat, aber das ist nur ein kleines Manko, ist sicherlich die Situation, dass nachdem er gerettet wird, dass so ein halbes Jahr oder sowas vergeht, wo er sich wieder rehabilitiert, aber die Parallelgeschichte eigentlich, weshalb er dann losziehen soll, dann ja auch geschieht, aber dann irgendwie gar nicht so richtig weitererzählt wird. Weißt du, was ich meine? Also der Bösewicht wird sozusagen etabliert und seine Schwägerin wird entführt oder er soll sie da rausbringen. Und das geht so relativ schnell. Also es passt im zeitlichen Kontext nicht. Aber das war neben dem, was man da sonst gesehen hat. Und wie gesagt, Chris Hemsworth ist ja nächstes Jahr auch zu sehen in Furiosa als Gegenspielerin von Anya Taylor-Joy in der Mad Max in dem Mad Max Prequel oder wie man das nennt.
Genau.
Ich finde den auch super. Also den fand ich auch echt gut. Also Tartarak Extraction 2 unterschreibe ich direkt. Was noch?
The Creator. Ich weiß, ein Film von vielen gescholten. Viele
aber geil.
Ich mochte den total gern. Ich finde also Creator, Science-Fiction-Epos mit John David Washington in der Hauptrolle. Wie gesagt, ist nicht alle Kritiker fanden den gut. Vielleicht, weil die auch Erwartungen hatten. Ich weiß nicht, was für Erwartungen sie hatten. Ich habe den geguckt und habe mich von Minute 1 an unfassbar gut unterhalten gefühlt.
Ja, und vor allen Dingen wieder mal eine originäre Story. Also wieder mal etwas, was anders ist als das, was man normalerweise zu sehen bekommt. Also von Gareth Edwards, der einfach ja auch ein cooler Filmemacher ist. Aber finde ich auch gut. Finde ich gut, dass du den immer reingenommen hast.
Und es ist einfach ein Science-Fiction-Film, der, und dafür steht Gareth Edwards ja, der dreht ungern oder eigentlich fast gar nicht mit Greenscreen und sondern direkt live vor Ort. Also diese Orte, an denen Creator entstanden ist, das hat dadurch sowas, was real ist. Also es spielt ja in einer nahen Zukunft und das fand ich so faszinierend schon an diesem Film. Man kann sich vorstellen wirklich, dass die Welt in 20, 30 Jahren so aussieht, wie sie dort gestaltet wird und dass das, was dort möglich ist, vielleicht auch sogar möglich ist. Es geht ja viel um KI auch und und ich fand, wie gesagt, alleine diese Städte und Landschaften, die drin haben in diesem Film, das war einfach großartig. Und er hat mir wirklich, wirklich große Freude gemacht, dieser Film.
Ja, finde ich auch cool. Ich würde da gerne noch zwei Filme reinschmeißen, bevor wir vielleicht auch auf das Jahr 2024 kommen. Immer noch Sonne und Beton. Ein wirklich fantastischer Film, basierend auf dem Buch von Felix Lobrecht. Der spielt im Sommer, in einem heißen Sommer in Berlin. Und es geht im Prinzip um die Ausweglosigkeit beziehungsweise um die Problematik der Jugend heute und vor allen Dingen, wohin geht's, was soll man machen, was kann man machen. Und der Film ist einfach, also die Schauspieler Nummer 1 sind mega, also wirklich mega, wie die das umsetzen und alles ja auch First-Timer, ne? Also im Prinzip keine Leute, die da geübt drin sind. David Vnent hat Drehbuch mitgeschrieben und auch Regie geführt, den ich so und so total super finde. Der hat einen der einzigen Tatorte umgesetzt, die ich wirklich gut finde, und zwar Borowski und das dunkle Netz. Er ist wieder da, zuständig für Kriegerin, für Feuchtgebiete. Also ein geiler Filmemacher und den Film feiere ich immer noch. Das ist nichts für junge Kinder, aber für Teenager und ihre Eltern vielleicht, um da auch nochmal ein Statement zu setzen. Richtig, richtig geil.
Ja.
Und dann kurz nochmal Tetris. Ein Film, der auch beim Streamer lief, um das Videospiel Tetris ging's da und vor allen Dingen die Geschichte, die ich in der Art und Weise nicht kannte, die so crazy ist, dass man sich den Film einfach angucken muss, weil der wirklich so einen Spaß macht und so crazy ist, mit Russen und Geheimagenten und Amis, mit Taron Egerton in der Hauptrolle, der den Tetris, sag ich mal, oder Hank Rogers spielt, der Tetris sozusagen erfolgreich gemacht hat. Ganz, also wirklich, macht richtig Bock. Ist ein geiler Film und eine Geschichte, die mir so nicht bekannt war. Und dann, kurz zu guter Letzt, dann gucken wir aus dem Jahr 2024, einen Film, den ich so nicht erwartet habe, aber, und das ist ja das Positive, der durch seinen Erfolg an der Box Office immer länger sozusagen gelaufen ist. Meistens werden ja Filme sofort abgesetzt, wenn sie nicht den Erwartungen entsprechen. Und das ist Godzilla Minus One. Ich habe die alten noch mit unserem Freund Dögi gesehen. Wir haben das auf die Rückseite der Tür zu seinem Zimmer immer projiziert, durften das eigentlich gar nicht gucken. Und immer wenn die Mama oder Papa reingegangen haben, es ganz schnell reinkam, haben es ausgemacht. Aber dieser Film ist so im alten Style, aber neu. Und den kann ich euch auch nur ans Herz legen. Der ist wirklich richtig cool.
Okay, ich muss auch noch eine Sache, bevor wir gleich nochmal kommen zu das, was wir uns, worauf wir uns alles im nächsten Jahr, also 2024, freuen. Einmal nochmal ganz kurz auch etwas, was mir an 2023 so gut gefallen hat, und das sind die vielen guten deutschen Produktionen, die wir im letzten Jahr hatten. Also angefangen war Blood and Gold, der Kriegsfilm von Peter Thorwarth, dann natürlich Im Westen nichts Neues, brauchen wir nicht drüber sprechen, genial. Aber, und das muss man auch sagen, 2023 war für mich eher noch so ein Serienjahr auch. Ich fand, es gab irre viele gute, starke Serien und vor allem viele gute Sachen aus Deutschland. Und wir beide, die immer am Meckern sind bei deutschen Krimis, sind da ja auch echt gut bedient worden. Und das muss ich noch einmal hier loswerden, weil ich die beide so toll fand. Einmal die Totenfrau, wirklich mega tolle Serie, läuft bei, glaube ich, bei Netflix jetzt auch gerade wieder. Und dann natürlich Liebeskind, die haben mich beide umgehauen. Ich fand, das waren so geniale Serien und ganz, ganz toll auch noch, finde ich, dass die auch aus Deutschland kommen.
Ja, hast du absolut recht. Da gab es eine ganze Menge. Wie gesagt, bei der Flut muss man immer gucken, wie geht man damit um, was guckt man und vor allen Dingen, wie schnell catcht einen so eine Serie. Und Liebes Kind ist da ganz, ganz weit oben.
Genau.
Aber kommen wir mal zum Jahr 2024. Und momentan sieht es sehr gut aus. Wie gesagt, wir warten noch mal auf das, was passiert mit dem Streik, der ja sehr lange vorgeherrscht hat, drehbuchtechnisch und drehtechnisch. Aber momentan gibt es da einige Starts, auf die ich richtig Bock habe und von denen ich überzeugt bin, dass sie auch sehr erfolgreich werden wollen und werden. Und ich würde gerne starten mit einem, und zwar ist das Dune Part 2, der ja eigentlich im November hätte starten sollen, diesen Jahres, aber jetzt erst nächstes Jahr kommt. Und ich durfte, und das kann ich jetzt ja schon mal verraten, so ein ganz kleines geheimes Event moderieren mit Denis Villeneuve. Der war extra dafür da und hat Ausschnitte mitgebracht. Also Nummer 1, den Anfang komplett gezeigt. Das erste Mal, wie Timothy Chalamet auf einem Sandwurm reitet. Dann nochmal ein paar Szenen mit Zendaya zusammen. Und ich freue mich unfassbar. Also Nummer 1 ist das ein Film, den muss man auf der großen Leinwand sehen, ob der opulenten, sag ich mal, Szenerie und auch Special Effects, aber auch wegen des Soundtracks. Hans Zimmer ist ja on the start. Und das ist echt unfassbar. Und vor allen Dingen, ich finde, Denis Villeneuve gehört ja auch zu den Filmemachern, die wirklich kreativ unter Beweis gestellt haben, dass er gerne neue Wege geht und auch jemand wiederum ist, der ja versucht zu verhindern, zu viel mit Greenscreen zu machen. Das ist natürlich bei so einem Film schwierig, vor allen Dingen mit Sandwürmern, die so groß sind oder größer sind als eine U-Bahn. Aber auf den freue ich mich derbe. Ich glaube, der wird richtig, richtig geil. Und die Geschichte der Harkonnen weiterzuerzählen, beziehungsweise von dem Propheten Timothy Chalamet wird mega.
Ja, das glaube ich auch. Und das ist aber auch einer der vielen Filme, wo im Titel eine Zahl dahinter steht. Und deshalb bin ich so ein bisschen mit 2024 noch nicht so ganz schlüssig, ob mir das alles gefällt, weil es wird irgendwie das Jahr der Fortsetzung, hat man das Gefühl. Also du hast gerade gesagt Dune 2, dann kommt Ich einfach unverbesserlich 4, es kommt Gladiator 2, Terrifier 3, dein Lieblingshorrorfilm.
Oh Gott, was für ein Scheiß, ey.
Bad Boys 4, Kung Fu Panda 4, ein neuer Ghostbusters-Film kommt.
Ja, aber ganz kurz, zwei Sachen einmal dazu, weil du es richtig sagst, gibt ganz viele Fortsetzungen. Bad Boys 4 finde ich sehr interessant. weil das war ja auch lange in der Schwebe durch die Geschichte von Will Smith. Der dritte Teil ist ja besser als der zweite. Der erste ist immer noch der allerbeste. Und bei Ghostbusters muss man dazu ja sagen, Frozen Empire, ist das ja sozusagen ein Neustart, der ja nach diesen ganzen anderen Ghostbusters-Geschichten, auch mit den weiblichen Ghostbusters, einfach überhaupt nicht hingehauen hat. Aber ich finde, Paul Rudd so und so, den mag ich ja gerne in dem letzten Teil. Das fand ich sehr cool, dass man das Ganze wiederbeleben konnte mit so ein paar Anekdötchen, die uns an die alten Filme mit Dan Aykroyd und Bill Murray und so erinnert haben. Aber da freue ich mich ehrlich gesagt drauf, weil ich glaube, die gehen ja in die richtige Richtung. Du hast aber recht, ne? Ich einfach unverbesserlich 4, Beetlejuice 2, ne, mit Michael Keaton. Vielleicht wird das ein Maverick, vielleicht wird es aber auch eine Katastrophe, ne? Also das, ja. Der Film ist ja auch Ewigkeiten alt.
The Joker 2 mit Joaquin Phoenix und Lady Gaga als Musical.
Ja, genau, da muss ich ganz ehrlich sein, da kann ich mir momentan gar nichts drunter vorstellen.
Nee, ich auch nicht.
Also, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll. Also, das ist so, ja, also Wahnsinn zu zweit ist da der Titel oder der Untertitel. Ich meine, ich finde Lady Gaga als Harley Quinn schon eine interessante Besetzung. Ich meine, dass die singen kann, brauchen wir nicht drüber zu reden. Dass die schauspielern kann, hat sie ja auch mit Bradley Cooper gezeigt. Aber Music, aber du, also wenn man einen neuen Weg geht, dann sollte man den neuen Weg gehen, ne? Also Todd Phillips kann das ja auch.
Ja, mal schauen. Also das Lustige war in der Vorbereitung auch für diese Sendung heute, wo ich nochmal geguckt habe, was kommt denn alles? Die Sachen, die mich momentan so am meisten, wo ich am meisten heiß drauf bin, das sind Spin-offs. Also auch keine in dem Sinne völlig neuen Ideen, sondern auch basierend auf erfolgreichen Filmen und Stücken, wo jetzt nochmal irgendwie geguckt wird, ob es noch so einen zweiten Weg dann gibt. Das eine ist Ballerina, John Wick Spin-off.
Ja, okay, aber da, wie hieß diese The Continental, war ja die Serie.
Die,
ne?
Serie, genau. Ich fand die ganz ordentlich. Also ich fand die jetzt nicht so gut wie die John Wick Filme, aber ich fand die ganz ordentlich. Und jetzt ist, wie gesagt, in Ballerina, es spielt Ana de Armas die Hauptrolle als Killerin Rooney Brown, die auf einen blutigen Rachefeldzug geht. Keanu Reeves spielt aber trotzdem mit, also er wird dort auftauchen. Da bin ich sehr gespannt, was da kommt. Dann gebe ich zu, ich freue mich ein bisschen auf Chantal im Märchenland. Also
Jelle Hase.
Weil ich Jelle Hase einfach toll finde und ich fand die Fuck You Goethe-Filme, ich fand die unterhaltsam. Ich fand es voll gut gemachte Komödien irgendwie.
Aber da ist, glaube ich, spannend zu sagen, dass das ja nicht so richtig, also so wie ich das verstanden habe, ist sie in dem Film ja eine Märchenprinzessin.
Ja.
Ne? Also das ist jetzt, also weil im Märchenland mutet ja an, aber das könnt ihr auch, sag ich mal, in der realen Welt hat, aber ich glaube, das ist ein Märchen.
So habe ich das auch verstanden. Dass sie eine Märchenprinzessin ist, aber halt the Chantal way, ja. Also so wie man die Figur aus Fuck You Goethe kennt.
Okay.
Na gut. Also ganz, ganz spannender Ansatz. Und dann haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Das ist, finde ich, so der Film, auf den ich mich am meisten eigentlich freue momentan, ist der Mad Max Spin-off Furiosa.
Ja, also wie gesagt, auch da sind wir wieder in der Prequel, Sequel, Schneequel-Welt, nenne ich das jetzt einfach mal. Also wie gesagt, ich kann es verstehen, dass man erfolgreiche Filme weiterführt oder nochmal neu erzählen muss. Es gibt ja auch nächstes Jahr Mufasa The Lion King, das wird der große Weihnachtsfilm, ne? Das ist das
genau.
Prequel zum König der Löwen. Also wie gesagt, es gab in der Vergangenheit ja auch wirklich gut erzählte Geschichten, aber es ist schon interessant zu sehen, dass da nicht so richtig, also es sind alles entweder etablierte Figuren oder etablierte Franchises, die sozusagen genutzt werden, um da den nächsten, also Madame Web gibt es zum Beispiel auch, ne? Spider-Man Spin-off mit Dakota Johnson in der Hauptrolle. Da bin ich mal gespannt. Ich finde, es ist ein spannendes Jahr. Also ich würde gerne noch mal zwei, drei Filme mit reinwerfen, Timmy, wenn ich darf.
Ja, klar.
Einmal, und daran erinnern wir uns alle, das ist, sag ich mal, das Original der Vampirfilm ist ja Nosferatu. von Robert Eggers, der ja ziemlich harte Filme gemacht hat, ne? The Witch, The Northman oder auch The Lighthouse mit Robert Pattinson und Willem Dafoe. Und der Film hat Bill Skarsgård in der Hauptrolle und Lily Rose Depp und ist ein Remake des Friedrich Wilhelm Murnaus Klassikers Nosferatu,
ja,
den wir alle kennen. Das Bild kennt ihr sicherlich auch alle, der glatzköpfige Nosferatu mit den unfassbar langen Fingernägeln und diesen beiden spitzen Schneidezähnen. Aber den heute zu sehen, finde ich schon wieder total cool als Idee, ne? Also das nochmal neu zu machen, weil diese Vampirfilme brauchen, finde ich, auch mal wieder eine Renaissance. Und dann komme ich zu ein paar Filmen, auf die ich mich freue, weil die wieder was ganz Neues sind. Neben den Prequels, Sequels oder Neuverfilmung. Das ist einmal ein Film, der nennt sich Challengers. Das ist ein Drama von Luca Guadagnino mit Zendaya in der Hauptrolle. Und es ist ein Liebesdreieck, und jetzt kommt's, voller Rivalität auf dem Tenniscourt.
Oh, das ist ja deine heimliche Lieblingssportart.
Ja, Tennis finde ich immer noch mega geil. Also meine ganzen Freunde fangen jetzt an, wie sie es nennen, Padel zu spielen.
Ja.
Das ist ja Padel-Tennis. Ich weiß nicht, warum die Padel sagen. aber es heißt Padel-Tennis.
Padel.
Aber ja, ist geil. Ne?
Ey, lass uns morgen treffen zu einer Partie. Padel.
Nee, und dann sage ich auch immer, wieso sagt ihr Padel? Aber die lassen sich davon nicht beirren, deswegen lasse ich es einfach. Diskutiert ja gar nicht drüber. Aber Nummer eins, Luca Guadagnino ist ein toller Filmemacher, der ja in der Vergangenheit schon wirklich tolle Sachen umgesetzt hat. Und jetzt, also ich finde diese Prämisse schon wieder so geil, weil das macht überhaupt keinen Sinn. Also du weißt, was ich meine, ne? Auf dem Tenniscourt, das ist so, das klingt so absurd, aber es kann ja nur was Gutes werden. Er hat ja Call Me By Your Name gemacht mit Timothy Chalamet und auch Bones and All mit Timothy Chalamet und
tolle Filme.
Zendaya. Ja, tolle Filme. Genau das. Dann, weil ich den Trailer so mega geil finde, weil der auf Musik geschnitten ist, die mir immer noch durch Mark und Bein geht, You Give Love a Bad Name von Bon Jovi. Und das ist The Fall Guy.
Oh ja.
Mit Ryan Gosling und Emily Blunt. Der Trailer, 3 Minuten 30, aber der macht so einen Spaß. Und es geht ja im Prinzip um Colt Sievers.
Genau, ein Colt für alle Fälle. 80er-Jahre-Serie. Kennen auch nicht mehr alle. Das erschüttert mich immer, wenn man über solche Sachen spricht, dass vielen das gar nichts mehr sagt dann irgendwie. Sorry, ein Colt für alle Fälle. Es wird vielleicht eine der wichtigsten Serien, die je gedreht worden ist.
Ja, also wie gesagt, das wird, glaube ich, ein spannender Film. Und dann, das ist kurz eine persönliche, lustige Geschichte, Beverly Hills Cop Axel F. Ne? Kommt ja auf Netflix neu raus. Ich wusste gar nicht, ich hatte immer gehört, dass der gedreht werden sollte. Ich wusste aber gar nicht, dass der fertig ist. Und der ist gedreht worden von einem Typen, der mit einem ganz alten Freund von mir in einer WG in London gelebt hat, als ich noch bei MTV war. Das ist völlig absurd.
Oh.
Und das hat mir der Freund letztens auf die Mailbox geschrieben, hat mich angerufen, hat mir den Trailer geschickt und sagst so, ey, erinnerst du dich noch? Das ist der neue Film und ich schicke dir das jetzt nur, weil ich total Bock drauf habe, dass du den anguckst. Und ich finde, der sieht auch ganz gut aus, weil der, sag ich mal, wieder zurück zu den Wurzeln kehrt, dessen, ja, was er früher, also früher eigentlich war. Und der Regisseur heißt Mark Molloy. Und den kenne ich noch, den Mark. Also ich habe ja in London gelebt, das ist jetzt 96 bis 99, also schon eine ganze Ecke her. Und der Mark war, wie gesagt, der Mitbewohner von Garvin, also einen ganz alten Familienfreund. Und das ist so lustig, ne? Wenn du auf einmal dann mitkriegst, Alter, wieso dreht der jetzt so einen Film? Mit Eddie Murphy, aber ich glaube, Eddie Murphy braucht auch ganz, ganz dringend einen Erfolg.
Das Gefühl habe ich auch. Ne? Ihr habt das vielleicht schon gemerkt. Ich bin heute so ein bisschen gehetzt, weil ich einen ganz, ganz wichtigen Termin habe, zu dem ich jetzt los muss. Und dementsprechend verabschiede ich mich jetzt schon mal von allen lieben Zuhörern. Ich wünsche euch ein gigantisches Silvesterfest. Feiert ordentlich. Und ich habt ein tolles 2024. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Und ja, hoffentlich hört ihr auch mal wieder rein, weil Steven und ich auch im kommenden Jahr über viele tolle Filme und Serien quatschen wollen. Wie wir eben schon gemerkt haben, gibt es da einiges, was auf uns zukommt. Dementsprechend, Leute, passt auf euch auf. Bis 2024. Ich bin raus. Tschüss.
Tschüss, Timmy. Also, ihr Lieben, der Timmy ist unterwegs. Bevor ich mich auch von euch gleich verabschiede, habe ich noch ein paar andere, weitere Filmtipps für euch. Und wir haben ja eingangs schon drüber gesprochen, Timmy und ich, über die Serie von und mit Ryan Reynolds. Und der hat nicht nur einen Film, wie ich fälschlicherweise gesagt habe, sondern zwei Filme, die dieses Jahr besonders spannend werden für seine Karriere. Ich glaube, der eine, auf den freuen wir uns alle, das ist eine Fortsetzung, das ist Deadpool 3. Aber weil Deadpool an sich die Figur und vor allen Dingen, wie Ryan Reynolds sie gespielt hat, wie die Filme gemacht waren, wie er sie umgesetzt hat, auch in welcher Besetzung, großartig für dieses ganze Superhelden, diese ganze Superheldenwelt. Und diesmal, muss man ja sagen, freuen wir uns noch mehr, weil ein weiterer Superheld zurückkommt, mit dem sich Ryan Reynolds ja auch über alle Social-Media-Kanäle hinweg einen schönen Beef leistet. Das ist Hugh Jackman als Wolverine. Die beiden sind ja sehr gut befreundet, haben einen großen Spaß, sich gegenseitig zu dissen. Und das ist die Rückkehr von Wolverine zum ersten Mal seit Logan aus dem Jahre 2017. Logan übrigens auch ein Hammerfilm, ne? Genauso wie Deadpool, eine hohe FSK, was den Film und diese Figuren noch grantliger und noch besser gemacht haben. Also darauf freue ich mich sehr. Und das andere ist, und das ist so smart, deswegen nochmal ein Lob auch an Ryan Reynolds, der weiß, mit wem er sich zusammentun soll und will. Und der hat sich mit John Krasinski zusammengetan. John Krasinski kennt ihr sicherlich in der Hauptrolle der Serie von Jack Ryan. Er hat auch A Quiet Place ins Leben gerufen. Außerdem ist er der Ehemann von Emily Blunt. Und John Krasinski und Ryan Reynolds sind auch gut befreundet und haben seit Jahren an einem Filmprojekt gearbeitet, das nennt sich If. Im Englischen Imaginary Friends, auf Deutsch dann sicherlich auch IF, imaginäre Freunde. Und das ist sozusagen eine Liebeserklärung an die Filme, die die beiden früher auch total gerne sich angeguckt haben. So wie E.T., also so Filme, die uns in der Jugend begeistert haben, weil sie so fantasievoll war. Und imaginäre Freunde, Imaginary Friends, setzt es ja voraus. Also es geht um ein kleines Mädchen, die imaginären Freunde ihrer Freunde sehen kann. Und das ist ein Film im Style von Roger Rabbit von damals, also mit realen Darstellern, aber mit animierten imaginären Freunden. Und da ist ja auch die Technik mittlerweile so unfassbar weit, dass das bestimmt richtig geil aussieht. In den Hauptrollen Ryan Reynolds, John Krasinski, Kaylee Fleming, bekannt aus The Walking Dead. Außerdem auch noch dabei die Stimmen im Original von Phoebe Waller-Bridge und Louis Gossett Jr. und Steve Carell, also für die imaginären Freunde. Und das klingt für mich nach einem Film, auf den ich Lust habe, weil es etwas ist, womit wir, glaube ich, alle Assoziationen haben mit diesem Freund oder der Freundin, die wir uns immer ausgedacht haben für schwere und für gute Zeiten. Und da freue ich mich auch drauf. Also, wie gesagt, Ryan Reynolds ist weiterhin auf der Erfolgsspur, macht alles richtig und nach wie vor einer der sympathischsten Superstars. Und dann noch zwei Filme, die ebenfalls auf meiner Watchlist stehen, weil sie von Filmemachern sind oder über ein Thema, das ich sehr spannend finde. Zum einen Back to Black. Wir haben ja in der Vergangenheit ganz viel über Biopics gesprochen. Da gibt's gute, da gibt's schlechte. Und dieser Film ist Back to Black ist über Amy Winehouse, eine Künstlerin, die so genial, aber auch so, sag ich mal, von Dämonen gejagt wurde. Sie war einfach eine geniale Künstlerin mit einer Wahnsinnsstimme, die rausstach aus allem, was da passierte. Sie war unfassbar kreativ, aber sie kam, glaube ich, einfach mit ihrem Leben nicht klar. Wir alle wissen, wie tragisch das Ganze geendet ist. Aber ich bin gespannt, worauf sich diese Story sozusagen konzentriert. Und ich würde mir wünschen, weil es ist noch nicht so viel darüber in Erfahrung zu bringen, ich würde mir wünschen, dass es ein positiver Film ist. Klar, mit dem dramatischen Ende, aber ich würde mich freuen, wenn sie als Künstlerin gefeiert wird. Vielleicht auch mit der tragischen, traurigen Seite, aber wenn es ein positiver Film ist. Aber wir werden sehen. Und dann zu guter Letzt, und dann könnt ihr auch euch vorbereiten auf Silvester, ist Mickey 17 von Bong Joon-ho, dem Mann, der uns Parasite gebracht hat, aber auch viele, viele andere großartige, tolle Filme. Und zwar ist das ein Film mit einer so unfassbaren Besetzung, dass ich mich sehr freue, wenn der in die Kinos kommt. Und zwar geht es mit Robert Pattinson, Toni Collette und Mark Ruffalo sozusagen in diese Story rein. Vielleicht nochmal, dass ihr euch so ein bisschen reingrooven könnt in die Art und Weise der Filme, die er macht. Also Parasite, mehrfach ausgezeichnet, völlig zu Recht. Dann hat er Snowpiercer gemacht, einen wirklich coolen Actionfilm. The Host, einer meiner Lieblings-Horror-Monster-Filme, die es überhaupt gibt. Und Okja, das ist ein Film, der lief auf einem der Streamer, der auch sehr verstörend gewesen ist, weil es da auch um das Thema geht, das uns, glaube ich, alle momentan umtreibt, sozusagen, wo geht das hin mit der Ernährung unserer Weltpopulation, wie kriegen wir das alles auf die Reihe, was wird da passieren, damit wir nicht alle, sagen wir mal, zugrunde gehen. Und Mickey 17 ist, wie gesagt, der neue Film von ihm, der startet Ende März, und es geht um einen Angestellten, der auf eine Expedition geht, um eine, sag ich mal, nicht lebensfähige Welt zu kolonialisieren, um das Wort hoffentlich richtig auszusprechen. Das klingt jetzt nach einer nicht unbedingt unfassbar supergeilen Story, aber wenn ihr euch die alten Filme von ihm anguckt, dann wisst ihr, dass der immer um die Ecke denkt und, glaube ich, immer vor allen Dingen den Finger in die Wunde legen kann, dass wir im Nachhinein über so einen Film noch mehr nachdenken in einer in einer anderen Dimension. Also, wie gesagt, das ist so ein bisschen mein Ausblick auf 2024. Tim hat es ja vorhin gesagt, es gibt viele Fortsetzungen, es gibt viele Prequels. Alles völlig okay. Da muss man sich halt immer wieder fragen, macht es Sinn, eine Geschichte, die eigentlich zu Ende erzählt ist, noch weiter zu erzählen? Aber es gibt auch ein paar neue, interessante, coole Geschichten. Und all das, was da kommt, werden wir natürlich bei uns im Podcast, bei Kino oder Couch besprechen, ob das Serien sind oder auch Filme, die ihr im Kino gucken sollt. Danke nochmal für ein tolles Jahr mit euch. Danke nochmal für eure Unterstützung, für eure Anregungen, für eure Kritik. Bitte macht so weiter. Und jetzt rutscht gut ins neue Jahr. Bleibt gesund und munter. Und wir freuen uns, euch wieder begrüßen zu dürfen in der neuen Staffel von Kino oder Couch. Tschüss! Kino oder Couch wurde euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinistar.